Ich möchte heute mit euch mal in eine Zeit in Israel hinein, als Israel noch kein Staat war im eigentlichen Sinne, sondern so ein loser Verbund mehr oder weniger unabhängiger Stämme. Nachdem die das Land erobert haben, haben die das Land ja aufgeteilt und jeder Stamm hat so seinen Bereich bekommen, wo er siedeln konnte. Ab und an gab es aber äußere Krisen, das heißt Völker von auswärts, die militärisch sehr stark waren, die es notwendig machten, dass die Stämme sich verbündet haben. Dann stellte man ein gemeinsames Heer auf und rückte gegen den Feind vor. In diesen Zeiten haben dann einzelne Männer, manchmal auch Frauen, die Leitung übernommen. Die nannte man dann Richter. Das heißt, wir sind ungefähr in der Zeit 1300, 1200 vor Christus. Bei den Richtern, da kommen die Kanaaniter, Moabiter, Ammoniter, Amalekiter und Midianiter vor. Ich möchte mit euch in die Zeit der Midianiter hinein. Midian ist das heutige Saudi-Arabien und die Südteile der Sinai-Halbinsel. Auch die Midianiter waren kein fester Staat, sondern waren Nomadenstämme ohne feste Städte. Aber die haben für die damalige Zeit eine tolle Leistung vollbracht. Die haben das Kamel domestiziert. Ihr lacht. Das klingt jetzt für uns nicht so überragend. Das hatte damals wahnsinnige Auswirkungen. Das waren die ersten, die mit Militäreinheiten schnell sein konnten. Das heißt, die haben Reitertrupps in die Nachbarstaaten hineingeschickt, die einzelne Orte überfielen, ausgeplündert haben und dann wieder verschwanden. Und so waren sie eine ständige Bedrohung in Israel mit diesen schnellen Reitertrupps. Manchmal kamen die südliche Sinai-Halbinsel, manchmal kamen die bis ans Gilboa-Gebirge südlich des See Genezareth. So weit sind die vorgestoßen mit ihren schnellen Truppen. Und es gab keine Verteidigung dagegen, gegen die Geschwindigkeit. Und dann passiert Folgendes, Richter 6, wenn ihr mitlesen möchtet. Ab Vers 11. Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die Joasch gehörte. Einem Mann aus der Abieser-Sippe. Wenn wir heute nicht wissen, wo die Terebinte bei Ophra ist, ist das für uns okay. Damals wusste das jeder. Dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelte zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da zeigte sich der Engel Jahwes ihm und sprach ihn an: Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Ach, mein Herr, erwiderte Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Wo sind denn all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt. Aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Da sagte Jahwe zu ihm, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Ach, mein Herr, rief Gideon, womit soll ich denn Israel befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich werde mit dir sein, sagte Jahwe, und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Wenn du mir so viel Gunst erweisen willst, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du wirklich mit mir redest, sagte Gideon. Geh bitte nicht weg, bis ich zurückkomme. Ich will dir eine Gabe bringen und vor dir niederlegen. Ich warte, bis du wiederkommst, versicherte er. Da ging Gideon nach Hause, bereitete ein Ziegenböckchen zu, backte ungesäuertes Brot aus einem Backtrog voll Mehl. Dann legte er das Fleisch in einen Korb, goss die Brühe in einen Topf und brachte alles unter die Terebinte, um es dem Engel Jahwes anzubieten. Doch der sagte, nimm das Fleisch und die Brote und leg sie auf den Felsen, aber die Brühe schütte weg. Gideon tat es. Da berührte der Engel Jahwes mit der Spitze seines Stabes das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte alles. Gleichzeitig verschwand der Engel Jahwes. Als nun Gideon sah, dass es wirklich der Engel Jahwes gewesen war, rief er, weh mir, Herr mein Gott, ich habe dem Engel Jahwes in die Augen gesehen. Doch Jahwe sagte zu ihm, Shalom, Frieden, beruhige dich. Hab keine Angst, du musst nicht sterben. Da baute Gideon an derselben Stelle einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom, Jahwes Friede. Der Altar steht heute noch in Ophra, der Stadt der Abieser-Sippe. Welches Bild haben wir eigentlich von uns selbst? Welches Bild hast du dir von dir? Manchmal treffen ja Menschen, die haben Bilder von sich selbst, die sind nicht unbedingt realistisch. Da gibt es in den USA ja diesen zum Beispiel. Aber es gibt auch von, hast du die Präsentation? Ist die schon? Okay. Von Muhammad Ali gibt es die Geschichte, dass er in einem Flugzeug saß und die Stewardess zu ihm sagte, er solle sich anschnallen. Und Ali sagt, Superman braucht keinen Anschnallgott. Und die Stewardess antwortet, Superman braucht auch kein Flugzeug. Muhammad Ali bezeichnet sich selbst als Superman. Superman braucht keinen Sicherheitsgott. Arroganz ist nicht zu wissen, wer man ist. Das ist pure Arroganz, das ist das Gegenteil von Stolz. Es ist vorgeben zu sein, jemand zu sein, den man nicht ist. Arroganz heißt nicht zu wissen, wer man wirklich ist und sich selbst für den Größten aller Zeiten zu halten. Er hätte ja mal versuchen können, ohne Flugzeug zu fliegen. Das ist Arroganz, aber es gibt auch das Gegenteil davon. Das ist falsche Demut. Die Bibel ist voll von Beispielen. Mose, ich kann nicht reden, sagt er zu Gott. Gott sagt, kein Problem, du bekommst jemanden, der für dich redet, Aaron. Und dann lest mal weiter, wer babbelt denn ununterbrochen? Spoiler, nicht Aaron. David, ich bin doch nur der Jüngste. Später dann, ich habe gesündigt. Jeremia, ich bin unverheiratet und darum nicht angesehen im Volk. Amos, ich bin doch zum völlig falschen Volk. Und bei allen diesen Leuten fällt auf, wenn Gott einen Auftrag gibt, dann akzeptiert er diese falsche Demut niemals als Grund für ein Nein. Bei Gideon, das ist falsche Demut. Ich kann es nicht, ich bin zu unwichtig, zu klein, ich bin der Jüngste, meine Herrscher ist klein und, und. Das ist der innere Ort, an dem der Engel ihn findet. Der äußere Ort ist Ophra. Innerlich ist Gideon in so einer Abwertungsspirale. Er befindet sich in einer Opferrolle. Es gibt ein Lied einer Berliner Band über Opferrollen, das ist ein sehr ironisches Lied, und da singen die dann im Refrain so ganz ironisch, heul doch noch eine Runde über dein bitteres Leben, oh wie sind sie gemein zu dir, ungerecht zu dir, fies zu dir. Es gibt Menschen, die sehen so die Welt, alle haben sich gegen mich verschworen, der Ami ja auch. Und dann immer in dieser inneren Opferrolle. Und Rivo 3, die sagen mit diesen Liedern, gefall dir doch einfach selbst in deiner falschen Demut und in deiner selbstgewählten Opferrolle. Glaub das doch, dass du wirklich nicht machen kannst, wirklich nichts machen kannst, um was an deiner Situation zu ändern. Und denn genau das ist das Fatale an Opferrollen. Wenn wir da drin stecken, glauben wir selbst, dass wir nichts tun können, um etwas an unserer Situation zu verändern, und wir ergeben uns. Dann glauben wir, wir sind Spielball in den Händen der anderen oder des Schicksals. Gideon drischt den Weizen in der Kälte. In einer Kälte hat man Trauben getan, um den Saft rauszuholen. Er drischt den Weizen. Als ich diesen Text las, hatte ich Bilder von Weinkeltern vor Augen, so aus der Zeit Jesu. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so relativ klein, da passt gerade so eine Person rein. Ich habe mich gefragt, wie hat er da den Weizen gedroschen? Und dann bin ich archäologisch auf die Suche gegangen und habe ein paar Bilder gefunden, ungefähr aus der Zeit Gideons. Das waren Weinkeltern aus dieser Zeit. Die waren groß, zum Teil 2 Meter tief. Da stand man mit mehreren Leuten drin, waren in den Fels gehauen oder an den Fels gemauert, und unten im Fels waren dann diese Ablaufrinne drin. Das waren noch keine kleinen gemauerten Weinkeltern. Die waren groß, wie gesagt, 2 Meter tief. 2 Meter tief. Das heißt, wenn ihr das untere, da unten links, rechts das Bild anschaut, wenn da hinten jemand über diesen winzigen Hügel rüberkommt, der sieht nicht, dass da jemand drinsteht. Was macht denn Gideon? Er versteckt sich. Gideon versteckt sich. Er glaubt, dass sich zu verstecken ist die einzige Chance gegen die Midianiter. Opferrolle. Ich kann nichts tun, ich kann nichts ändern. Wenn die mich sehen, dann klauen die alles. Gideon kennt nur die Unterdrückung. Er kennt nur die israelitische Unterlegenheit und damit die Opferrolle. Er hat Angst vor den Midianitern. Er drischt heimlich. Und er versteckt sich und seine Ernte vor den möglichen Blicken anderer, die ihn bestehlen könnten. Aber Midian ist weit weg. Das ist eine Karte damals. Midian hier unten. Da, also außerhalb der Präsentation. Ophra ist da, bei Sichem. Das sind über 300 Kilometer, die zurücklegen müssten. Ich habe eben gesagt, die sind ganz selten, sind die bis hierhin gekommen. Knapp über Ophra. Ganz selten. Also selbst auf Kamelen sind 300 Kilometer eine gute Entfernung. Und was ist schneller als Kamele? Gerüchte. Und du fängst doch nicht an, zuerst den Ort zu erobern, der am weitesten von dir weg ist. Du fängst doch im Süden an und plünderst dich vorwärts, bis dass du genug hast. Und dann drehst du um, wenn deine Kamele nichts mehr tragen können. Das heißt, die kamen ganz, ganz, ganz selten nur nach da oben. Und wenn, hätte er es rechtzeitig erfahren. Er steht in seiner Kälte und hat Angst, dass er ausgeraubt wird. Dabei ist er 300 Kilometer weit weg. Gideon fürchtet sich fast schon grundlos. Im Regelfall wäre genug Zeit, den Weizen zu verstecken. Die Angst bestimmt sein Handeln. Er ist gar nicht in der Lage, rational wirklich nachzudenken über die Situation. Vielleicht macht er es auch nur, weil sein Vater es auch schon so gemacht hat. Nach dem Motto, das ist die einzige Chance, wenn Feinde kommen, weil vorher die Feinde, die kamen von hier, das war dicht. Vielleicht hat er es auch einfach nur übernommen. Du musst Angst haben, den Wein trischt man in der Kälte, nur so bringt man ihn in Sicherheit. Arroganz ist nicht zu wissen, wer man wirklich ist. Falsche Demut ist nicht zu wissen, wer man wirklich ist. Aber im Gegensatz zu Arroganz, man hält sich nicht für den Größten, sondern für den Kleinsten. Falsche Demut ist fast genauso wie Arroganz. Nicht zu wissen, wer man ist. Wahre Demut im biblischen Sinne ist genau zu wissen, wer man ist und mit Gott darin übereinzustimmen, was er sagt, wer wir sind. Wie begrüßt der Engel Gideon? Du tapferer Held. Was hast du eben gesagt? Ein Held hat keine Angst? Was? Ja, na, du hast ja. Da kommt die Ironie doch schon raus, oder? Der steht in der Weinkälte. Entschuldige, dass ich das mal so formuliert, der kleine Schisser, macht sich fast in die Hosen und der Engel kommt und sagt, du starker Held. Er hat noch nichts gemacht, keine Kämpfe, hat sich nur versteckt. Tapferer Held, das ist, wer er in Gottes Augen ist. Und Gideon kann das so nicht stehen lassen. Ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn eine Aussage lächerlich ist, muss man mit Ironie antworten, um die Lächerlichkeit sichtbar zu machen. Und das macht Gideon. Er vermutet eine ironische Aussage. Er vermutet, dass derjenige, der da kommt, am Anfang weiß er nicht, dass es ein Engel Jahwes ist, dass der sich über ihn lustig macht. Und dann antwortet er auch ironisch verzweifelnd, wo ist Gott denn? Wo sind denn die ganzen Wunder? Die erzählen uns immer nur davon. Ich habe noch keine gesehen. Ich sehe gar nichts. Ich sehe auch in mir nichts Heldenhaftes. Wenn Gott mit mir ist, warum ist das mein Leben? Warum bin ich das Opfer? Warum traue ich mir nichts zu? Warum bin ich der Jüngste? Er versteckt sich sogar noch hinter seinen Geschwistern. Und dann setzt der Engel noch ein, boah, was habe ich denn hier gemacht? Ja doch, sorry, noch einen drauf. Du sollst gehen mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Hand Midians befreien. Ja, ich sende dich. Geh in der Kraft, die du hast. Angst, der Jüngste, der Kleinste in der Kälte. Starker Held, geh in der Kraft, die du hast. Wir hören in Predigten meistens das Gegenteil. Meine Kraft ist in den Schwächen mächtig, schreibt Paulus. Es gibt ein Lied, du bist die Kraft, die mir oft fehlt. Und. Hier heißt es, geh in der Kraft, die du hast. Das heißt, der Engel sagt zu ihm, so wie du bist du geeignet für Gott. Es gibt kein zu klein, es gibt kein zu unbedeutend, es gibt kein zu wenig begabt bei Gott. Er hat dich geschaffen und kennt dich besser als du dich selbst. Was bei Gideon auffällt, ist, der spielt sein inneres Lied ab, wie so eine Endlosschleife. Wer kennt das denn noch, diese Sprünge bei einer Langspielplatte? Das waren diese großen schwarzen Scheiben. Wenn die so ein Kratzer und so ein Sprung, dann immer das da. Wer kennt die noch? Okay, ihr seid offiziell alt. Ja, ich auch. Ich kenne die auch noch. Aber der spielt das wie in Endlosschleife. Du hast den Falschen, ich bin der Jüngste von der kleinsten Truppe, im kleinsten Stamm, im kleinen Volk Israel. Klein, 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 runter, runter, runter. Das kommt ihm so leicht und flüssig über die Zunge und so schnell, dass deutlich wird, das sagt er nicht zum ersten Mal. Der kennt dieses innere Band, der kennt dieses Lied. Er gefällt sich in seiner falschen Demut, in seiner Opferrolle. Das ist sein Leben. Und er hat das vermutlich sogar immer wieder auch von anderen Menschen gesagt bekommen. Gerade wenn er der Jüngste und der Kleinste in der Familie ist. Aber das ist ja auch normal. In der Jugend, im Teenageralter, da will man aufbegehren. Fragt mal Teenager oder Jugendliche nach ihrem Berufsziel, nach ihrem Lebensziel. Die sagen nie, ich will gar nichts erreichen. Die Energie der Jugend will die Welt verändern. Und jetzt frage ich uns, die wir uns eben gemeldet haben mal, die wir schon so alt sind, was sagen wir denen denn? Bleib mal realistisch. Schraub mal deine Ziele runter. Klein, klein, klein. Oder? So funktioniert die Welt. Was habt ihr gehört, als ihr jung wart und eure Lebensträume anderen erzählt habt? Was habt ihr gesagt bekommen von Älteren? Du kommst auch mal wieder runter, du wirst auch mal normal. Du merkst auch noch, dass das so nicht so funktioniert. Du kannst das nicht. Du schaffst das nicht. Du bist zu klein, zu unbedeutend, zu arm, nicht klug genug, nicht begabt genug. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das sind Abwertungen, die dieses klein gehalten werden. Und diese Abwertungen werden zu einer Dauerschleife im eigenen Kopf. Ich habe ein Experiment im Internet gesehen, da hat man 100 Flöhe in so ein Einwegglas getan und oben Deckel drauf. Und Flöhe springen da bis zu 3 Meter weit und hoch. Einwegglas. Die Flöhe also rein, und was haben die gemacht? Mit voller Wucht gegen den Deckel. Boom. Und wieder, immer wieder, weil die wussten ja, wir können hochspringen. Und nach einigen Tagen hat man gemerkt, die treffen den Deckel nicht mehr. Die springen nur noch so hoch, dass sie gerade so bis knapp unter den Deckel springen. Die Flöhe haben gelernt, wie hoch sie nur noch springen können. Dann hat man diese Flöhe eine Zeit lang da drin gelassen, bis dass die Nachwuchs bekommen haben. Und der Nachwuchs hat von Kindheit an, als kleine Flöhe schon gelernt, wir können nur so hoch springen, wie das Glas ist. Dann hat man diese kleinen Flöhe genommen und in ein anderes Glas gesetzt, ohne Deckel. Und keiner ist rausgesprungen, weil sie gelernt haben, wir können es nicht. Das bewirken diese Abwertungen. Das hat Gideon gelernt. Du kannst das nicht. Deshalb sieht er sich nicht als Held. Wir trauen uns manche Sachen gar nicht erst zu, wir versuchen sie erst gar nicht. Wir wissen ja von den anderen, wie hoch wir springen können. Was läuft denn als Dauerschleife, als Dauerband in deinem Kopf? Welche Worte sind da drauf? Was ist deine automatische Abwertungsantwort an Gott? Denn da spielen wir die Karte auch gerne aus. Welche Ausreden hast du? Wieso gehst du Gottes Auftrag an dich nicht nach? Sagst du vielleicht, ich habe keine Gaben? Wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Meine Antwort als studierter Theologe ist immer, das ist doch theologisch völliger Unfug. Die Bibel sagt das Gegenteil. Jeder hat Gaben. Und trotzdem höre ich diesen Satz immer wieder, ich habe keine Gaben. Wenn ich dann sage, doch hast du, dann kommt, ich habe keine wichtigen Gaben. 1. Korinther 13, alle Gaben sind gleich wichtig. Also auch wieder eine innere Lüge. Vielleicht sagst du auch, ich kann nicht reden. Ich bin zu jung, ich bin zu unbekannt, zu unbedeutend. Die anderen achten mich nicht, ich habe keinen Rückhalt. Ich bin oder die anderen sind und und. Wer bist du? In Gottes Augen bist du ein tapferer Held. So wie du bist, bist du gut genug für Gott. Ich habe noch nie in einer Weinkelter gestanden und Weizen gedroschen aus Angst. Ich habe Gideon was voraus, oder? Und ihr wahrscheinlich auch. Und trotzdem sagt Gott zu ihm, du tapferer Held, dann sagt das auch zu uns. Wahre Demut heißt damit übereinzustimmen, was Gott über uns sagt. Du bist ein Held. Geh mit der Kraft, die du hast. Nicht, die ich dir geben werde, nicht, die du trainieren musst, die du jetzt schon hast, sagt er ihm. Das, was wir haben, genügt für Gott, damit wir Helden in seinen Augen sind. Niemand ist unbegabt. Niemand kann nichts. Niemand hat null Kraft. Niemand hat keine Fähigkeiten. Wir denken erst, wir müssten, Punkt, 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 da setzt ihr wieder ein, was ihr wollt, irgendwas können, um es dann einzusetzen. Wenn ich nur predigen könnte wie der, wenn ich nur in der Seelsorge so gut zuhören wie der, wenn ich nur dies, wenn ich nur so gut leide, wenn ich irgendwas dann. Oder wenn ich nur genügend geistliche Reife hätte, oder. Erst, dann. Nein, Gott will uns mit dem, was wir haben und können, in seinen Dienst nehmen. Du musst nicht erst alle geistlichen Gaben und deine Leidenschaft genau kennen, bevor du dich vor Gott einsetzt. Fang mit deiner Kraft an, mit dem, was du schon hast, was du schon weißt von dir selbst. Das genügt in Gottes Augen. Aber dabei bleibst du nicht stehen, denn dann sagt Gott, wenn du das tust, dann setze ich noch einen drauf und ich werde mit dir sein. Er sagt nicht, pass auf, ich habe einen Auftrag, ich gebe dir jetzt unglaublich viel Kraft und Talent und danach gehst du los. Er sagt, geh mal los mit der Kraft, die du hast und dann setze ich was obendrauf. Warum erleben wir denn so oft Gottes Kraft nicht im Alltag? Weil wir es gar nicht angefangen haben. Weil wir darauf warten, dass er uns erst was gibt. Das ist ein Prinzip, das zieht sich durch die gesamte Bibel durch. Da, wo wir das, was wir haben, treu einsetzen, setzt Gott was obendrauf. Ich denke nur an das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Der viel hat, hat viel daraus gemacht und dem gibt Gott dann noch das Wenige vom Letzten. In unseren Augen vielleicht ungerecht, der hat doch schon so viel. Gott sagt, nee, der hat aber schon viel eingesetzt. Deshalb kriegt er. Ich werde mit dir sein. Wenn wir losziehen im Auftrag Gottes, mit der Kraft, die wir schon haben, mit dem bisschen, was wir schon können, dann sind wir nicht allein unterwegs. Gott steht zu uns. Er sendet uns. Das heißt, wir sind in seinem Namen dann unterwegs, als ob er selbst da wäre. Ich werde mit dir sein. Nochmal, erst muss Gideon los. Gideon muss raus aus der Kälte. Er muss raus aus seinem Lied. Er muss raus aus diesem Selbstbild, aus der Opferrolle. Gilt das auch für uns? Wo müssen wir raus aus unserer Kälte? Gut, wir haben keine mehr, aber wir haben Wohnzimmer. Gemeindehäuser. Oh, Gemeindehäuser sind gern unser Versteck, oder? Das ist unsere Komfortzone, hier kennen wir uns aus, hier haben wir die Kontrolle. Die anderen müssen nach unseren Regeln spielen, weil wir hier das Sagen haben. Und wir haben so unglaublich gern die Kontrolle. Wir sind so unglaublich gern genau dort, wo wir uns sicher fühlen. Da haben wir alles im Griff. Wisst ihr, welchen Satz ich in der Bibel eigentlich doch manchmal vermisse? Dass Jesus sagt, ladet alle Leute in euer Gemeindehaus ein. Er sagt, geht hin. Er sagt, niemand ladet sie alle ins Gemeindehaus ein. Er sagt, ladet sie zu mir ein. Das ist was anderes als Gemeindehaus. Hey, das ist nur ein Gebäude. Geht hin. Wir müssen raus aus unserer Kälte, raus aus unserer Komfortzone. Gott mutet uns zu, dass wir rausgehen, so wie Petrus aus dem Schiff raus musste. Jesus sendet uns raus. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wie geht's weiter? Darum gebe ich euch die Macht, damit ihr losziehen könnt? Nee. Er sagt, weil ich die Macht habe, darum geht ihr gefälligst hin. Er hat die Macht und wir gehen los mit dem, was wir haben. Und ich musste noch denken, das gilt auch für ganze Gemeinden, nicht nur für Einzelne. Besonders kleine Gemeinden denken oft, wir sind ja nur wenige. Gerade kleine Gemeinden spielen ja gern dieses Gideon ab. Die kleinste Herrscher im kleinsten Stamm, in der kleinsten Gruppe, im Volksstamm Manasse, im kleinsten Stamm. Klein, klein, klein. Das spielen wir auch manchmal ab. Wir sind ja nur eine kleine Gemeinde im sowieso schon kleinen Bund freier evangelischer Gemeinden. Das ist genau das gleiche Lied wie bei Gideon. Am letzten Willow-Kongress konnte ich dabei sein. Ich gebe offen zu, ich hatte gar nicht so viel Lust dazu. Ich war dienstlich da, weil ich diese Konferenz inzwischen nicht mehr mag. Da stehen ein Pastor von irgendwelchen Mega-Churches und erzählen Sachen, wie es läuft. Und ich denke immer, Leute, kommt doch mal aufs Dorf und ihr merkt, das geht hier doch so nicht. Das funktioniert nicht. Und dann war ein Vortrag da und der hat mich umgehauen. Der sprach über kleine Gemeinden. Über die Kraft kleiner Gemeinden. Und er sagte etwas, das hat mich seitdem nicht losgelassen. Er sagte, kleine Gemeinden denken oft, sie können nichts. Sie seien nicht gut genug. Sagt er, tatsächlich ist es so, dass weltweit alle 80% aller Gemeinden weniger als 100 Mitglieder haben. Kleine Gemeinden sind nicht die Ausnahme. Kleine Gemeinden sind die Art, wie Gott sein Reich baut. Und dann sagt er, und rein statistisch erreichen kleine Gemeinden viel, viel mehr Leute als große. Wir halt denken, weil wir klein sind, können wir nichts, weil wir so wenig Mitarbeiter haben, so wenig Budget und. Und der sagte, rein statistisch ist das völliger Unfug. So baut Gott sein Reich mit den Kleinen. Die Großen sind die Ausnahme. Und wir denken, wenn wir erst größer wären, wenn wir erst mehr können. Kleine Gemeinde, ein tapferer Held. Geht in der Kraft, die ihr habt. Geh in der Kraft, die du hast. Gideon soll anfangen im Vertrauen auf Gott. Was dann später auffällt, als er dann wirklich endlich loslegt, was ist das allererste, was Gott zu ihm sagt? Hat es im Kopf? Wahrscheinlich Gideon geschieht, du kennst nicht die Kapitel auswendig? Ich habe natürlich nachschlagen können. Das ist dann diese Geschichte, wo Gideon eine Heer aufstellt, die anderen Stämme informiert, stellt eine Truppe auf. 3000 Leute gegenüber 10.000 Midianiter und Gott sagt, ihr seid zu viele. Ihr seid zu viele. Und dann sondiert er aus und dann sagt Gott, das ist schön, ihr seid zu viele immer noch. Und dann hat er noch 300. Also rein menschlich, 3000 gegen 10.000 schon keine Chance, vor allem nicht, wenn die anderen noch Briten sind. Und Gott sagt, das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Und am Ende sind es 300 und sie schlagen die Midianiter wie einen einzigen Mann, wie Gott gesagt hat. Und auch da sagt er nicht, geht hin in meiner Kraft und. Gott sendet uns in unserer Kraft. Auch wenn die klein ist. Und dann gibt er seine Kraft, seine Vollmacht, seine Gaben, seine Energie dazu. Der Mensch steht im Werk Gottes nicht außen vor, sondern ist eingebunden mit seiner Menschlichkeit und mit seinen menschlichen Möglichkeiten. Wir denken uns oft, unsere Menschlichkeit ist nichts wert. Entschuldigt, das ist eine der größten Irrlehren, die es überhaupt gibt. Wenn Menschlichkeit nichts wert ist, warum wird Gott Mensch? Zu sagen, Menschlichkeit ist nichts wert, sagt Johannes, das ist der Antichrist. Wer die Menschwerdung Gottes verleugnet. Gott will uns mit unserer Menschlichkeit, mit unseren menschlichen Möglichkeiten. Arroganz sagt, Gott kommt ohne mich nicht klar. Falsche Demut sagt, Gott kann mich nicht gebrauchen. Wahre Demut sagt, Gott braucht mich zwar nicht, aber er will mit mir arbeiten und mich gebrauchen, so wie ich bin. Wir hängen im frommen Kreisen oft so sehr mit Zweiten drin, in dieser falschen Demut. Gott kann uns nicht gebrauchen. Manchmal ist unser inneres Dauerabwertungslied so stark und so prägend, dass wir uns unglaublich schwer damit tun, da rauszukommen. Und wenn wir dann das hören, was uns rausruft aus dieser Litanei, dann werten wir das innerlich ab, selbst wenn es der Wort, aus dem Wort Gottes kommt oder von Gott selbst. So wie hier mit dem Engel. Gideon traut ihm nicht. Er will ihn testen. Er will sicher sein, dass Gott wirklich mit ihm ist. Zur echten Demut gehört nicht nur, sich selbst richtig einzuschätzen, sondern auch Gott als Gegenüber. Ist das wirklich Gottes Reden? Bilde ich mir was ein? Mache ich mir hier selbst was vor? Wenn er heute in unserer Gesellschaft offen sagt, dass Gott zu ihm gesprochen hat, der kommt mit der Diagnose schwere Psychose in die Psychiatrie, oder? Vielleicht befürchtet Gideon es Ähnliches. Wenn er hingeht zu seiner Familie und sagt, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll in meiner Kraft losziehen und ihn mit ihr niederschlagen. Was sagen denn schon mal seine älteren Geschwister? Wahrscheinlich gar nichts, weil die vor Lachen auf dem Boden liegen. Der Vater sagt, Kleiner wird erstmal wachsen. Jeder wird ihm sagen, nee, Junge, so nicht. Das geht nicht. Wir haben überhaupt nicht genug Leute und. Da war der Angst. Er will sich sicher sein und er will nicht ohne Gott unterwegs sein. Also will er opfern. Er will was ganz Frommes machen. Es gibt in 1. Samuel 14 so eine schöne Geschichte über Saul. Da fallen die Philister ins Land ein und plündern kleine Dörfer. Und Saul ist König, der erste König, den die dann eingeführt haben, damit das Land schneller geeint wird, damit klar ist, wer den Oberbefehl hat. Er ist König, er ruft das Heer zusammen. Und dann sagt er, ja, aber eigentlich möchte ich wirklich wissen, dass Gott mit uns ist. Ich habe keinen Bock zu verlieren. Wir müssen auf Samuel warten, damit er ein Opfer bringt. Dann ist Gott mit uns, dann greifen wir an. Und Samuel kommt nicht. Der verspätet sich. Und was macht Saul? Er wartet. Er legt sich in den Schatten, in einen Baum und wartet. Während die Philister außen um einen Ort am anderen überfallen, wartet er und tut nichts. Und sein Sohn Jonathan, der sagt dann zu seinem Waffenträger, pass auf, wir gehen mal hin, da ist so ein kleiner Vorposten mit so 10 Mann, da gehen wir mal hin. Und dann sagt er einen schönen Satz, vielleicht ist der Herr mit uns. Und dieses vielleicht genügt und Gott ist wirklich mit denen, stellt sich hinter die und die beiden sind kriegsentscheidend. Saul kann hinterher nur noch hinter seinen eigenen Truppen herrennen, weil die merken, was von los ist und schon losziehen ohne ihren König. Der will noch schnell selbst opfern und loswerfen und was weiß ich was. Und die Truppen rennen schon los, weil ein vielleicht genügt. Keine Sicherheit. Dieses positive vielleicht, diese Erwartungshaltung, vielleicht ist der Herr mit uns. Das ist so, klingt so fromm, was Gideon vorhat, opfern. Das klingt so fromm, was Saul vorhat, opfern. Es gibt im Glauben falsche Sicherheit. Das klingt zwar dann fromm, wenn man nochmal innehält, um zu fragen, was Gott wirklich will, aber da, wo der Auftrag klar ist, da müssen wir nicht mehr nachfragen. Da müssen wir kein Los mehr werfen. Da brauchen wir keine Mitgliederversammlung mehr und. Da genügt dieses vielleicht. Ich habe das mal mitbekommen in einer Gemeinde, da habe ich ein Praktikum gemacht. Da ging es um die Frage, ob man im südlichen Stadtteil eine Tochtergemeinde gründet. Und alle Türen, wirklich alle Türen waren offen, inklusive eines Gebäudes, was die Stadt uns schenken wollte quasi. Erbpacht, 1 Euro, auf 99 Jahre, 1 Euro pro Jahr. Alle Türen waren offen. Und dann gab es einen Straßeneinsatz, um da ein bisschen Werbung zu machen in der Ecke. Und ich bin da hingefahren und ich stand allein auf diesem Marktplatz. Und die Gruppe Christen, die dort wohnt aus der Gemeinde, keiner war da. Und ich stand dort im Regen, wie bestellt und nicht abgeholt. Dann bin ich zurückgefahren irgendwann, als ich eine halbe Stunde gewartet hatte. Es gab noch keine Handys, ich konnte noch keinen anrufen. Also ich bin so alt, es gab noch keine Handys. Für die Jüngeren hier, die gibt es noch nicht ewig. Also und ich habe dann ein normales Telefon, habe dann den Hauskreisleiter angerufen. Und ich sage, wo wart ihr denn? Ja, sag, das hat doch geregnet. Sag ich, ja und? Und da haben wir gedacht, wenn es regnet, will Gott bestimmt, dass wir uns nochmal hinsetzen und dafür beten. Ob wir das wirklich machen sollen. Die Gemeinde ist 20 Jahre später erst entstanden, nachdem der Hauskreis schon längst eingegangen war. Mit 20 Jahren Verzögerung kam Gott zu seinem Ziel. Die Türen waren vorher schon alle offen. Es gibt diese falsche Sicherheit, das habe ich damals gelernt. Manchmal ist Beten tatsächlich nicht dran, wenn der Auftrag von Gott klar ist. Manchmal ist Opfern nicht dran. Ich finde spannend, dass Gott sich hier darauf einlässt, dass er die menschliche Schwäche von Gideon ernst nimmt. Und Gideon rennt nach Hause und breitet einen Ziegenbock zu. Das dauert eine ganze Weile. Und er backt noch Brot dabei. Also der Engel sitzt in der Hitze und wartet. Und Gideon ist am Arbeiten. Stundenlang. Der muss den Ziegenbock erst noch schlachten und alles. Welche Gedanken werden ihm durch den Kopf gegangen sein? Immer noch dieses, was will der eigentlich von mir? Ich kann das nicht. Ist das wirklich ein Engel Jahwes oder nicht? was wird rauskommen? Und dann kommt er zurück und will sein Opfer darbringen. Und der Engel reagiert noch und sagt, ja, leg es auf den Felsen dort zum Opfern. Und dann macht es, Feuer aus dem Felsen, alles weg. Und der Engel so, und alles klar. Gott gebraucht uns mit unseren menschlichen Schwächen. Die stehen ihm nicht im Weg. Wir sind immer die, die meinen, unsere Schwächen stünden uns im Weg. Wir wären deshalb unbrauchbar. Gott ist da viel souveräner als wir. Der geht da locker mit um. Feuer aus dem Felsen, alles da, kannst losgehen, leg los. Und dann, auch wenn es schon ein bisschen spät ist, noch ein letzter Punkt. Gideon legt immer noch nicht los. Der muss noch was erledigen tatsächlich. Er baut einen Altar als Erinnerungspunkt für dieses Ereignis, das für ihn dann so wichtig war. Er will es nicht vergessen. Das gibt es heute im Judentum, dass man Steine stapelt. Ich kenne das auf jüdischen Gräbern, sind immer Steine gestapelt. Das sind Steine der Erinnerung. Im Judentum stapelt man Steine zum Erinnern. Das macht Gideon schon. Ein Altar bauen heißt nichts anderes, als Steine aufzuschichten. Er hat ja nichts mehr zum Opfern, aber er baut diesen Altar. Er will ein Bild für das Erinnern. Und darum stapelt er Steine auf. Und er gibt diesem Altar dann einen Namen. Gott des Friedens. Er soll in den Krieg ziehen. Gott des Friedens? Widerspricht sich das nicht? Im Hebräischen heißt es Shalom. Und Shalom ist nicht nur Frieden, wie wir es übersetzen. Danach geht es ja auch direkt in den Kampf und in den Krieg. Martin Luther King hat mal gesagt, Friede ist nicht die Abwesenheit von Konflikten, sondern die Anwesenheit von Gerechtigkeit. Und das trifft dieses hebräische Wort Shalom gut. Anwesenheit von Gottes Gerechtigkeit. Gott will, dass die Erde aufblüht. Gott will Licht und Liebe und Hoffnung. In der Vision der Allianzmission haben wir das bewusst reingenommen, damit sich da drin widerspiegelt. Dieses Shalom-Verständnis. Gott will Gerechtigkeit. Gott will das Verkehrte richtig machen. Denn Gott ist ein Gott des Friedens. Er will Ungerechtigkeit beseitigen. Es geht um Gottes Reich. Darum, dass seine Gerechtigkeit da ist. Dafür tritt Gott ein. Gideon lernt, Gott will Gerechtigkeit für sein Volk. Shalom für sein Volk. Gerechtigkeit auch Midian gegenüber. Denn Midian verhält sich ungerecht. Also muss Gideon die Herausforderung annehmen, damit Gerechtigkeit und Frieden entstehen kann. Das ist das Erste. Und das Zweite, Gideon schließt seinen inneren Frieden an dieser Stelle. Vorher kamen ja die ironischen Einwände. Was hat er denn schon für uns getan? Danach tut Gideon im Namen Gottes fast Unmögliches. Unmögliche militärische Taktiken umsetzen. Einfach nur, weil Gott es sagt. Und da diskutiert er nicht mehr lange. Er diskutiert noch ein zweites Mal. Das ist auch noch, bevor er es erstmal loslegt. Also auch da ist er noch nicht ganz durch. Das ist das mit diesem nasses Fell, trockener Boden, nasses Fell. Und dann zieht er los. Er macht seinen eigenen inneren Frieden. Und dadurch mit Gott. Und dadurch ist er in der Lage, im Namen Gottes loszuziehen, zu kämpfen. Wir können Gott nicht folgen auf dem Weg, den er für uns vorgesehen hat, solange wir nicht unseren eigenen Shalom mit Gott ausgemacht haben. Und das heißt, Gottes Wege anzunehmen. Wir können als Gemeinden nicht mit Gott unterwegs sein, solange wir unseren inneren Frieden mit ihm und mit unserem Kleinsein noch nicht gemacht haben. Den Frieden damit, Mann. Was ist denn nötig, um deinen Frieden mit Gott zu machen, sodass du seine Wege für dich annehmen kannst? Nehmen wir Gottes Wege für uns an? Du starker Held, du tapferer Held. Geh los in der Kraft, die du hast. Stimmen wir dem zu? Sagen wir, Jakob, du darfst mich gebrauchen mit meiner Kraft? Oder sagen wir dauerhaft, nee, erst brauche ich noch. Was brauchst du dazu? Was brauchen wir dazu? Was braucht ihr dazu, um diesen inneren Frieden für euch machen zu können? Ich wünschte, ich könnte euch die Antwort geben, aber die könnt ihr euch nur selbst geben. Ich kann euch nur den Text auslegen. Amen.